Es ist so, dass Krebszellen und das Gerinnungssystem in einer sehr engen Wechselbeziehung zueinander stehen. Es ist eine sehr opportunistische Beziehung, denn Krebszellen haben einerseits die Eigenschaft, direkt oder indirekt das Gerinnungssystem zu aktivieren. Und dieses aktivierte Gerinnungssystem wiederum fördert das Wachstum, die Invasion, die Metastasierung von Krebszellen und die Angiogenese. Von allen venösen Thromboembolien, die diagnostiziert werden, und die venöse Thromboembolie ist die dritthäufigste kardiovaskuläre Erkrankung nach Herzinfarkt und Schlaganfall, von allen sind 20% assoziiert mit einer aktiven Krebserkrankung. Heute wird eine primäre Thromboseprophylaxe empfohlen nach großen tumorchirurgischen Operationen, nicht nur postoperativ während des Spitalsaufenthalts, aber nach großen tumorchirurgischen Eingriffen im Abdomen und im Becken für zusätzlich 5 weitere Wochen nach der Spitalsentlassung und hier mit einem niedermolekularen Heparin. Das Ergebnis ist eigentlich klar, man konnte mit der primären Thromboseprophylaxe, mit dem DOAC, das Risiko von Thrombosen signifikant reduzieren. Solange sie auf Behandlung blieben, war das Risiko, die Thromboserate nur bei 1%. Und etwa 1,9% hatten eine Krebsdiagnose und 1,4% eine Vorhofflimmerdiagnose in der gesamten Population. Und in der Kohorte von Patienten, also in der Gruppe von Patienten mit einer Krebsdiagnose, war die Prävalenz von Vorhofflimmern 9,77%. Das heißt, bei jedem 10. Patienten mit einer Krebserkrankung war auch eine Diagnose eines Vorhofflimmerns zu finden. Also das ist relativ viel. Die Antikoagulation hier in Grau bei Krebspatienten und in Grün bei Nicht-Krebspatienten, bei Patienten mit Vorhofflimmern, ist effektiv, ist genauso effektiv in der Verhinderung von Schlaganfällen und systemischen Embolien. Wenn wir rüberwechseln, ist das Risiko für schwere Blutungen bei Menschen, die ein Vorhofflimmern und eine Krebsdiagnose haben und antikoaguliert werden, ist das Risiko für schwere Blutungen höher im Vergleich zu Nicht-Krebspatienten mit Vorhofflimmern.
Urasymmetrisches Risiko bedeutet, dass ohne entsprechende Prophylaxe bei mehr als 90% unserer Patientinnen und Patienten Übelkeit und Erbrechen auftreten würden. Und wenn man sich die Substanzen hier ansieht, finden sich ganz klassische Chemotherapie-Schemata wieder, die wir im Alltag auch bei Brustkrebspatientinnen anwenden, wie zum Beispiel Epirubicin-Cyclophosphamid oder Doxorubicin-Cyclophosphamid. Wie kann man das Auftreten einer fibrillen Neutropenie verhindern? Nun eben mit dem primären GCSF-Support, um die Dauer der absoluten Neutropenie, der Neutropeniegrad 4 mit unter 500 neutrophilen Granulozyten möglichst kurz zu halten, weil es ist nicht die absolute Tiefe der Neutropenie, die das Problem darstellt, sondern letztlich die Dauer. Wenn wir GCSF-Support verwenden, wie sollten wir ihn verwenden? Nun, bevorzugt wird der langwirksame GCSF-Support, also etwa die pegylierten Formen, denn wir sehen, bei den pegylierten Formen sinkt das Risiko für fibrille Neutropenien nochmals ab im Vergleich zu den kurzwirksamen Formen. Rush ist eine Nebenwirkung, die vergleichsweise neu ist, mit der wir erst seit den Nullerjahren konfrontiert waren, als die EGFR-zielgerichteten Medikamente zugelassen wurden. Was tun wir hier in solchen Fällen? Und vielleicht ist das etwas, das Sie auch in Ihrer täglichen Praxis, wenn Sie eine solche Patientin oder Patienten sehen, mitnehmen können. Bei niedrigen Graden empfiehlt sich eventuell eine Lokaltherapie mit Corticosteroiden oder mit spezifischen Antibiotikern wie Erythromycin etwa. Das ist eine besonders beliebte Form. Hier geht es aber nicht um die antibiotische Wirkung, sondern hier geht es um die Modulation der Immunantwort in der Haut. In der metastasierten Situation ist aber klar, dass die endokrine Therapie deutlich weniger nebenwirkungsreich ist als die Chemotherapie, und doch sind wir auch hier mit Nebenwirkungen konfrontiert, und zwar vor allem dann, wenn wir endokrine Therapie mit zielgerichteten Therapien kombinieren. Immuntherapie, das ist das ganz, ganz große Thema. Das wirkt großartig, vor allem bei hochgradig immunogenen Tumoren wie Melanom oder Bronchialkarzinom. Kann hier auch zu dauerhaften Remissionen der metastasierten Erkrankung führen, wenn Sie so wollen, etwas, wovon wir lange geträumt haben. Und gleichzeitig kann es so ziemlich in jedem Organsystem zum Auftreten von Autoimmunreaktionen kommen. Kombinationsimmuntherapien sind hier ein größeres Problem als Einzelsubstanzen. Das kann man vielleicht ganz allgemein mitnehmen. Und es gibt eine typische zeitliche Abfolge, wie Sie hier sehen können. Es gibt, jetzt muss man sich das nicht merken, wenn man damit nicht im täglichen Alltag betroffen ist, aber für uns ist es tatsächlich hilfreich. Es gibt typische Muster an immunologisch bedingten Nebenwirkungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten.
Zum Beispiel ein Echo, eine Blutdruckbestimmung und vor allem auch Biomarker bestimmt werden sollen, idealerweise BNP und Troponin hier schon zu Beginn bestimmt werden, damit man einen Ausgangswert hat, wenn die onkologischen Substanzen gegeben werden, ob hier eine Kardiotoxizität sich entwickelt, damit man frühzeitig mit einer Therapie oder vielleicht auch Änderung der onkologischen Therapie notfalls einschreiten kann. Ich glaube, die Aufgabe von uns Internisten und Kardiologen, Kardiologinnen ist hier frühzeitig eine Optimierung der kardialen Risikofaktoren vorzunehmen und vielleicht auch eine Diskussion im Tumorboard oder mit den Onkologen, Onkologinnen zu finden, ob es vielleicht alternative Therapien Möglichkeiten gibt. Es gibt ja verschiedene Definitionen der Kardiotoxizität. Das schaut im ersten Moment ein bisschen kompliziert aus, aber man hat sich in letzter Zeit zumindest in den europäischen Guidelines auf das geeinigt, dass ein Abfall der Auswurffraktion unter 50% oder ein Abfall von 10% vom Basiswert als Hinweis für eine Entwicklung der Kardiotoxizität ist. Warum ist das wichtig? Weil wir ja hier möglichst rasch mit einer kardialen Therapie eingreifen wollen, vielleicht eine Therapie, Chemotherapie, Pause durchgeführt werden kann, wenn die Patientinnen noch asymptomatisch sind. Wenn ein milder Abfall der EF ist, wenn man dann gleich mit einer Herzinsuffizienztherapie, ACE-Hämmer, Angiotensinrezeptorblocker und Beta-Blockern beginnt, man doch in den meisten Fällen die Therapie fortführen kann und letztendlich am Ende in vielen Fällen sich die Auswurffraktion, die Linksventrikelfunktion wieder erholt. Die Myokarditis tritt vor allem am Anfang auf, aber sie kann auch im Lauf der gesamten Therapiezeit mit Checkpoint-Inhibitoren auftreten. Wir hatten erst vor kurzem einen Patienten, der auch schon sehr lange, schon über ein Jahr unter den Checkpoint-Inhibitoren war und trotzdem jetzt plötzlich eine Troponinerhöhung aufweist.
Es haben ja ganz viele Leute, die Krebs bekommen, schon einen ACE-Hämmer, einen Beta-Blocker, weil sie hypertensiv sind an Bord. Ja? Das heißt, was machst du, wenn sich dir jetzt verschlechtert? Steigerst du den in Herzinsuffizienztherapiehöhe oder was empfiehlst du da?
Wir können viel messen, auch im Spital. Ja? Wir können alles Mögliche messen. Und da geht es um die Frage, wie interpretieren wir die Ergebnisse und die Werte. Ab wann ist etwas relevant, jetzt auch bei einer Pro-BNP-Messung und Änderung? Ab welchem Cut-off muss sich jetzt der Onkologe, der Hämatologe Gedanken machen?